Ja, anders als man denkt, so heißt gerade unsere Predigtreihe. Und wer weiß noch, womit die Predigtreihe begonnen ist? Mit welcher Personengruppe oder welche Person? Maria, genau. Das war am zweiten Advent. Und am dritten Advent haben wir gehört, wie Gott Josef begegnet ist von Eduard. Er hat die Predigt gehalten und jetzt letzten Sonntag ging es um die Weisen, wie Gott ihnen begegnet ist. Und heute schauen wir uns eine Personengruppe an, wo ich sagen muss, ja, dass ich aufgrund der Personengruppe fast gesagt habe, ich kann hier heute nicht predigen. Ich werde euch gleich noch ein bisschen mit hineinnehmen, warum ich so gedacht habe in meine Vorbereitung. So, lass uns jetzt erstmal in den Text schauen. Wir lesen 12 Verse am Stück, nämlich wir schauen in Lukas, das Lukas-Evangelium. Darum geht es heute in das Kapitel 2, die Verse 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen: Herrlich ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es gesagt worden war. Was für eine Geschichte, oder? Gott begegnet den Hirten. Und wie? Er begegnet sie sogar mit einer ganzen Engelschar. Doch warum ausgerechnet die Hirten? Warum hören ausgerechnet sie die erste Weihnachtspredigt? Warum hören ausgerechnet sie diese Botschaft, die alles verändert? Sie hören das, worauf die Menschheit nur gewartet hat. Wieso? Wir spulen jetzt mal ab diesem Zeitpunkt, also von diesem Zeitpunkt 600 Jahre nochmal zurück. Denn vor circa 600 Jahren lesen wir in Hesekiel, dass die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel auszog. Also Gott zieht aus dem Tempel aus aufgrund von Sünde. Der Tempel war damals der Ort, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen. Ein Ort, wo sich der unzugängliche Gott zugänglich macht. Ein Ort, wo Gott denen helfen will, die bitten, opfern und dann beten. Gott hat dort die Möglichkeit geschenkt zur Sündenvergebung. Gott lebte dort inmitten seines Volkes im verheißenen Land. Doch dann zog Gott aufgrund der immer wiederkehrenden Sünde aus dem Tempel aus. Ab diesem Zeitpunkt schien es wieder hoffnungslos. So hoffnungslos wie nach dem Sündenfall. Denn wie sollte es jetzt weitergehen? Die Menschheit, die hat es ja schon wieder verbockt irgendwie. Okay, es gab dann auch die Verheißung auf den Retter, auf den Messias, auf den Gottesknecht. Das waren alles Verheißungen. Verheißungen, die bekannt waren durch Propheten wie Jesaja, Jeremia, Micha, Daniel. Das sind Propheten gewesen, die von dem Gottesknecht, Friedefürst, geredet haben. Doch dann, nach Gottes Auszug aus dem Tempel, vergingen Jahrhunderte. Jahrhunderte vergingen, eine Zeit, wo Gottes Nähe für die Menschen irgendwie nicht mehr so spürbar, greifbar war, wie als er noch inmitten seines Volkes gewohnt hatte, wo seine Gegenwart anwesend war. Doch dann, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Galater 4,4. Und genau dieses Ereignis hier wird den Hirten berichtet. Die Zeit war erfüllt. Der Messias, der Retter, der ist da. Warum die Zeit genau da erfüllt war, kann ich gar nicht sagen. Okay, zu der Zeit hatte das Römische Reich ein weitreichendes System. Sie hatten gut ausgebaute, vernetzte Straßen. Sie hatten eine gemeinsame Sprache, Griechisch. Was den Aposteln nach Jesus Tod und Auferstehung ermöglichte, diese gute Botschaft, das Evangelium, schnell und effektiv zu verbreiten. Doch Fakt ist, die Zeit war erfüllt. Und Gott überbrachte diese wundervolle Nachricht zuerst den Hirten. Warum sie? Warum ausgerechnet sie? Das hat mir den Kopf zerbrochen. Diese einfache Frage, warum? Und ich bin dann angefangen zu forschen und habe viel gelesen, um eine Antwort irgendwo zu bekommen. Doch ich spoilere jetzt schon, ich habe keinen guten Grund gefunden, keine gute Antwort gefunden, warum Gott ausgerechnet die Hirten hier begegnet ist. Ich habe gelesen, dass die Hirten unter den Juden eher verachtet waren. In der rabbinischen Literatur, da liest man, waren Hirten eher verachtet seitens der Pharisäer, ja, galten sie als Räuber oder wurden sie als Räuber und Betrüger sogar hingestellt und irgendwie den Sündern und Zöllnern gleichgestellt. Ein rabbinischer Ausspruch lautet sogar, kein Stand ist in der Welt so niedrig wie der Stand der Hirten. Und nachdem ich das alles so gelesen hatte, dachte ich mir so, boah, Hammer, Gott, Hammer, was eine Botschaft. Gott kommt zu den Verachteten zuerst. Und das zieht sich ja schon irgendwie so durch die ganze Bibel. Mose, der von sich aus sagt, er kann selber nicht reden. Abraham und Sarah, die alt waren. David. Die Brüder waren verwundert, dass Samuel kommt und ihn sucht und ihn zum König salbt, weil er sogar der Jüngste von allen ist. Gott schreibt oft Geschichte mit Leuten, wo wir menschlich gesehen überhaupt nicht mit gerechnet haben. Doch dann dachte ich mir auch so, warte mal, wir lesen aber auch nichts Negatives in der Schrift. Wir lesen nichts Negatives über den Hirten. Mose, der später selbst Hirte war. Abraham, der Hirte war. Lot, der Hirte war. David, der Hirte war. Gott sagt zu seinem Volk, ich bin euer Hirte, ihr seid meine Schafe. Wie in Hesekiel oder auch in Psalm 23, Johannes 10, 11. Ich bin der gute Hirte. Ja, vielleicht ist hier in der Schrift extra dieser scharfe Kontrast zu dem Denken der Pharisäer damals. Die Liebe des Heilands gilt vor allem den Verachteten, den Geringsten, den Zöllnern und den Sündern. Tatsächlich kann das ein guter Grund sein, warum Gott ausgerechnet den Hirten zuerst diese Weihnachtspredigt bringt, zuerst diese Botschaft, die alles verändert. Doch das kann man nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das kann ich nicht, denn vielleicht steckt hier auch eine Symbolik hinter. Die Symbolik, dass David selbst Hirte war. Und in dieser Gegend, wo die Hirten dann angesprochen sind, zum König gesalbt wurde. Es war dieselbe Gegend. Und wir wissen ja aus dem Alten Testament, dass der Messias, der kommen soll, aus der Linie Davids ist. Also aus der Abstammung Davids. Ja, vielleicht steckt ja eine tiefe Symbolik. Wie auch, dass die Hirten zum Lamm kommen. Die Hirten finden den Heiland, wie wir im Messias den wahren Hirten finden, der uns leitet und uns führt. Und später sogar sein Leben als Opferlamm gibt. Vielleicht, und genau dieses vielleicht hat mir den Kopf zerbrochen. Ja, vielleicht hat Gott auch, so habe ich gelesen, die Menschen, die gerade geschlafen haben, nicht wecken wollen. Es war ja nachts. Die anderen haben ja noch alle geschlafen. Kann auch ein Grund sein. Deswegen hat er die Hirten genommen, die waren ja noch wach und haben auf ihre Herde aufgepasst. Wisst ihr, so ging es mir die ganze Zeit. Warum? Vielleicht deswegen oder deswegen. Bis ich an den Punkt gekommen bin, es geht gar nicht darum. Es geht nicht um das Warum. Es geht auch nicht um das Warum ich. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja, warum kam denn diese gute Botschaft zu mir? Warum bin ich gerettet? Warum ich und irgendwer anders nicht? Das ging mir schon mal um den Kopf. Doch darum geht's nicht. Ja, wir wissen, es ist auf jeden Fall Gottes Gnade und Liebe. Doch es geht nicht um das Warum ich oder warum die Hirten. Das sagt doch der Text nicht aus. Der Text zeigt auf das, was jetzt. Das ist das, worauf der Text zeigt. Was jetzt? Und ich habe mir aus diesem Text hier drei Punkte rausgenommen, die mir sehr wichtig geworden sind. Und ich möchte die heute hier auch so weitergeben. Es sind drei Punkte, die mir wichtig geworden sind. Dein Retter ist da, dein Retter ist nah und dein Retter ist wahr. Das sind die drei Punkte, die wir uns jetzt anschauen werden. Und wie ich eben schon erwähnt habe, vergingen wirklich Jahrhunderte, als Gott aus dem Tempel auszog. Da gingen Jahrhunderte. Also eine Zeit, wo Gottes Nähe für die Menschen nicht mehr greifbar schien, weil er nicht mehr dort war, wo er mal gelebt hatte, anwesend war, Gottes Gegenwart war. Doch jetzt, wo die Zeit erfüllt war, kam der Engel zu den Hirten und hat diese Botschaft verkündigt. Eine Zeit, wo Gott seine Nähe auf eine neue Art und Weise offenbart. Nicht mehr in einem Gebäude, nicht mehr nur für ein Volk, sondern für alle Menschen, für jeden. Greifbar, nah, weil er selbst auf die Erde kam. Und in Vers 8 bis 9, da lesen wir, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Wir lesen hier also von den Hirten, die nachts bei ihrer Herde waren und auf sie aufpassten. Und dann trat ein Engel zu ihnen. Und bei Maria und Zacharias, da lesen wir, dass es der Engel Gabriel war. Ob auch hier, das wissen wir nicht. Doch was wir lesen, ist interessant, dass die Herrlichkeit des Herrn diese Engel oder diese Hirten hier umstrahlte. Die Begegnung hier ist anders, ganz anders. Umstrahlen ist kein Licht, welches wir von der Sonne irgendwo kennen oder von einer Glühbirne oder von irgend so einem Strahler. Es ist auch kein Licht, welches erst in 1. Mose von Gott entstand, als er sprach. Es ist etwas, was schon ewig existiert. Es ist die Herrlichkeit des Herrn. Und die Reaktion der Hirten, sie fürchteten sich sehr, ist tatsächlich ähnlich wie auch bei anderen, wo sie Gottes Gegenwart oder seine Herrlichkeit begegnen. Wie zum Beispiel bei Paulus, der von sich aus sagt, er fiel zu Boden. Wir lesen nämlich in Apostelgeschichte 26, 13 bis 14, da beschreibt Paulus über die Erfahrung, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Hier lesen wir, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährteten umleuchtete, als wir aber alle zu Boden fielen. Dieses übernatürliche Licht, was Paulus hier beschreibt, ist ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes und führte zu einer tiefen Überwältigung bei Paulus. Die Herrlichkeit bringt uns in ein Licht, wo wir unsere Unwürdigkeit erkennen. Und die Reaktion darauf ist ganz oft Ehrfurcht und Angst. Jesaja beschreibt das ganz gut. Er beschreibt nämlich eine ähnliche Reaktion, wo er der Herrlichkeit Gottes begegnet ist. Er schreibt in Jesaja 6,5, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscherin gesehen. In diesem Moment erkennt Jesaja seine eigene Sündhaftigkeit und die Heiligkeit Gottes, dieser scharfe Kontrast von sich zu Gott. Wir hätten vermutlich ähnlich reagiert wie die Hirten hier. Denn die göttliche Präsenz offenbart uns unsere eigene Sünde, die Wahrheit über unsere eigene Sünde und führt zu einer tiefen Ehrfurcht. Und wenn in Lukas 2,9 steht, dass die Herrlichkeit des Herrn die Hirten umstrahlte, dann bedeutet das nicht automatisch, dass sie eine Theophanie im klassischen Sinne stattgefunden hat, also wo Gott selbst mit seiner ganzen Herrlichkeit anwesend war und sprach. Nein, in diesem Fall hier spricht der Engel, der in Gottes Autorität handelt. Gottes Nähe und Präsenz sind durch den Engel hier spürbar, aber es ist der Engel, der hier gerade spricht und nicht Gott selbst. Und genau hier beginnt jetzt eine Art Welle zu schlagen, die ab diesem Moment nicht mehr aufzuhalten ist. Die ist nicht mehr aufzuhalten, denn wir lesen Vers 10 bis 12, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Eine große Freude, denn die Verheißungen, die fangen sich an zu erfüllen. Dieses zweite Denn, was ihr hier seht, bezieht sich auf diese große Freude. Die Freude ist, Gott kommt jetzt wieder herab zu den Menschen. Gott macht sich wieder zugänglich. Und wie? Indem er jetzt selbst auf die Erde kommt und Mensch wird. Um Frieden zu schaffen, endgültig. Heute. Dein Retter ist da. Der Engel kündigt das Kind an in seinen Auftrag, Amt und seine Autorität. Auftrag, er ist der Retter. Es beschreibt so die Hauptaufgabe von ihm. Er ist gekommen, um die Menschheit von Sünde, Tod und Gottes Ferne zu erlösen. Und das Amt, Christus. Er ist der Messias, der Gesalbte Gottes, der im Alten Testament verheißene König, rechtmäßige König von Israel. und Autorität her. Er hat göttliche Autorität und Macht. Das ist die erste Weihnachtspredigt. Die erste Weihnachtspredigt, die vor 2000 Jahren war. Heute ist der Retter, der ist Christus, der Herr, da. Und ob die Hirten auch auf diesen verheißenen Messias gewartet haben, so wie wir bei Simeon sehen, wissen wir nicht. Doch wir lesen bei Simeon in Lukas 2,38, dass es auch andere in Jerusalem gab, die auf diesen verheißenen Messias gewartet haben. Vielleicht auch die Hirten hier. Und dann sagt der Engel in Vers 12, und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Schon hier spiegelt sich so diese demütige Entäußerung Jesu wider. Für die Hirten war es vermutlich nicht verwunderlich, dass ja ein Kind geboren wird und dass das dann in Windeln gewickelt ist. Doch was für sie sehr verwunderlich war und neu war, dass dieses Kind in einer Futterkrippe liegen wird. Damit haben sie nicht gerechnet. Auf keinen Fall. Sie gingen vermutlich von einem König aus, der in Jerusalem im Tempel geboren wird. Das war deren Bild. Aber von einer Futterkrippe? Nee, damit haben die nicht gerechnet. Doch dann wird genau das noch 3-4 Mal unterstrichen, nämlich von einer ganzen himmlischen Herrscher. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Zu dieser ersten Weihnachtspredigt hier kommt jetzt sogar noch das erste Weihnachtslied. Gestern gehört, und ich denke, viele von euch kennen dieses Lied, mit dem lateinischen Titel Gloria in Excelsis Deo. Und auf Deutsch übersetzt genau das, was die Engel hier sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann lesen wir weiter, was die Engel sagen, ist Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Hier beginnt mit der Geburt Jesu diese Friedensherrschaft, die schon von Jesaja angekündigt worden ist. Jesaja 9,5. Sein Name wird Friedefürst sein. Doch dieser Frieden ist nicht dieser äußere Frieden, von dem wir vielleicht so oft träumen. Es ist ein innerer Frieden, der bei Gott beginnt und unsere Herzen erreicht. Also die Engel hier, die verkündigen keinen umkämpften Weltfrieden. Das verkündigen sie nicht. Sie verkündigen einen göttlichen Frieden. Ein Frieden, der allen gilt, die Gottes Wohlgefallen erlangen. Und das sind alle. Alle, die erkennen, dass sie einen Retter brauchen und sie im Glauben annehmen. Und dieser Retter ist da. Der Retter ist da. Gekommen für dich und für mich, für uns. Mit dieser ersten Weihnachtspredigt hier begann eine Art Welle der Freude, Hoffnung und Frieden anzuschlagen, die bis heute anhält. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Und die Frage ist, hast du diese Welle in dein Leben erlebt? Hast du sie erlebt oder zieht sie an dir vorbei, Jahr für Jahr? Mit Welle meine ich diese kraftvolle Botschaft. Diese Botschaft, die dein Leben verändert. Vielleicht hörst du jedes Jahr um diese Zeit diese Botschaft, dein Retter ist da. Dein Retter ist gekommen. Doch irgendwie lässt die Botschaft dich kalt. Sie berührt dich nicht. Du bleibst stehen, während die Hirten losgehen, um das Wunder selbst zu erleben. Doch weißt du was? Dein Retter ist nah. Näher als du denkst. Lass diese Welle nicht an dir vorbeigehen. Lass dich von ihr mitreißen, von dieser freudigen Botschaft. Dein Retter ist da. Und alle, die schon mitgerissen sind, lass uns erneut von dieser Welle mitreißen. Lass uns mitreißen, zur Krippe kommen und genau das rufen. Mein Retter ist da. Gekommen. Und ich weiß, man hat nicht immer diesen Höhenflug der Freude. Auch jetzt in dieser Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie eure Weihnachtszeit war, die Vorbereitungszeit. Man hat nicht immer diesen Höhenflug. Man erfreut sich nicht immer an dieser Botschaft, obwohl man sie kennt. Vielleicht gibt es auch Dinge wie Leid oder andere Sachen, die gerade einen irgendwo beschäftigen. Doch ich möchte euch erinnern, Christsein geht weiter. Lasst uns an die ersten Gemeinden denken. Paulus, er schreibt immer wieder Briefe an die ersten Gemeinden, um sie zu ermutigen, zu stärken und an das Wesentliche zu erinnern. Selbst dann, wenn sie Schwierigkeiten hatten. Selbst dann, wenn sie müde waren. Selbst dann, wenn sie Leid erfahren haben. All das. Wir können uns da gegenseitig ermutigen. Wenn jemand gerade Leid erfährt, dann lass uns da gegenseitig ermutigen. Lass aufeinander zugehen. Ihn sagen, hey, dein Retter ist nah. Dein Retter ist da. Was ich hier für mich ganz besonders sehe, ist, dass die Krippe uns daran erinnert, dass Gott auch in den leisen Zeiten, in den alltäglichen Zeiten für uns da ist. Und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und sagen, mein Retter ist da, auch jetzt. Auch jetzt, wenn es mir gerade vielleicht nicht gut geht. Auch jetzt, wenn die Umstände vielleicht mal um mich nicht passen. Auch dann bist du da. Und wie er da ist, wortwörtlich sogar näher, als du denkst. Vers 15 bis 16. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Der Engel, der hat es nicht direkt gesagt, aber seine Worte enthalten eine klare Einleitung. Geh doch und überzeugt euch selbst. So wie der Engel gesagt hatte, das sei ein Zeichen für euch. Und die Hirten, die fackeln nicht lange. Die fackeln nicht lange, denn sie sagen hier, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Bethlehem war also ganz in der Nähe, wie wir schon im Vers 8 gesehen haben. Es waren Hirten in derselben Gegend. Und wie lange sie jetzt genau gebraucht haben, weiß ich nicht. Ob eine Stunde, zwei, drei, vier, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Doch was mir hier die Hirten zeigen, ist, dass der Glaube zum Handeln führt. Sie bleiben nicht stehen. Und hier zeigt sich ihre innere Haltung. Sie staunen nicht nur über das Wunder, sondern sie ziehen daraus praktische Konsequenzen. Sie hören und glauben. Sie wagen es auch, auf das Wort des Herrn hin zu handeln. Sie vertrauen und prüfen. Und so brechen sie auf, mitten in der Nacht. Ja, voller Freude, voller Begeisterung, vielleicht auch mit etwas Unsicherheit, aber mit einer klaren Entscheidung. Wir wollen sehen, was der Herr Gutes getan hat. Und dann haben die Hirten den Retter gefunden. Und das sogar in ihrer eigenen Lebenswelt. Gott möchte dir begegnen. Er ist näher, als du denkst. Und wenn du zweifelst oder vielleicht auch schon so auf der Suche bist, dann lade ich dich ein, dieser Botschaft nachzugehen. Frag nach, such, geh los, denn die Einladung lautet, komm und sieh, ähnlich wie in 1. Johannes 1,46. Der Retter ist da. Egal, wo du gerade stehst, egal, womit du dich gerade beschäftigst, er ist da, gekommen für dich und für mich. Er ist nur ein Gebet entfernt. Denn eine Sache ist klar, wer diesen Jesus nicht als seinen Retter findet, wird diese Freude, die die Engel hier verkündigen, nicht finden, diesen echten Frieden. Wie haben die Hirten jetzt den Retter gefunden? Vielleicht sind sie tatsächlich von Stall zu Stall gelaufen oder von einer Art Höhle, wie es damals in der Region üblich war. Vielleicht hatten sie auch eine Checkliste dabei. Kind, ja, check. Windeln gewickelt, ja. Ah, in einer Krippe liegend, nein, alles klar, weiter geht's. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie von Stall zu Stall oder von Höhle zu Höhle gelaufen sind oder direkt darauf zu. Doch in der Gegend wird wohl kein anderes Kind gerade in einer Krippe gelegen haben. So denke ich. Doch was ich weiß, ist, dass die Hirten suchen und fanden. Und genau das gilt uns auch heute. Genau das. Und wie eben schon gesagt, ich weiß nicht, wo du gerade unterwegs bist. Weiß ich nicht. Aber eines weiß ich ganz sicher. Der Weg zum Retter beginnt damit, dass du auf ihn zugehst. Und das kannst du tun, indem du dich im Gebet an ihn wendest. Indem du dich im Gebet an ihn wendest oder dich innerlich öffnest und nach ihm suchst. Aber geh los. Denn wenn du dann auf ihn zugehst, dann wirst du feststellen, er ist da. Und er ist sogar näher, als du denkst. Komm heute zum Kreuz. Er ist da. Weil Jesus uns liebt, weil Jesus lebt. Und das sage ich jetzt auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft bezogen. Jesus lebt, weil er im späteren Alter für dich, für mich, für uns alle gestorben ist und auch auferstanden ist. Jesus lebt heute und er ist näher, als du denkst. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Botschaft? Gekommen für uns, gekreuzigt am Kreuz für uns. Warum? Damit er die Schuld auf sich lädt, die wir mit uns tragen seit dem Sündenfall. Wow, oder? mit diesem Wissen sollten wir uns doch immer wieder daran erfreuen. Mit diesem Wissen sollten wir uns doch immer wieder daran erfreuen, uns freuen, dass Jesus für uns gekommen ist. Weil wir doch erkannt haben, dass unser Retter wahr ist. Dein Retter ist wahr. Das ist der Grund, warum die Zeugen nicht schweigen können. Die Hirten, die haben den Retter gefunden. Vers 17 bis 20. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall bekannt, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ein biblischer Zeuge schweigt nicht. Die Hirten, die haben den Retter leibhaftig gesehen. Ab dem Zeitpunkt konnten sie gar nicht mehr anders, als allen davon zu berichten. Sie konnten gar nicht anders. Ihr Zeugnis beruht nicht nur auf das Sehen, beruht nicht nur auf das Hören, sondern auch auf das Sehen. In der Bibel geht es nicht um irgendwelche Legenden, Märchen. Nein, es geht um tatsächliche Ereignisse. Genauso wie Lukas sein Evangelium auch schon beginnt, indem er sagt, es sind viele Augenzeugen gewesen, die über tatsächliche Ereignisse Bericht geben. Keiner kann dir deine persönliche Begegnung mit Jesus abreden. Keiner. Ich habe schon mal die Frage gehört oder die Antwort, als ob du wirklich daran glaubst. Und weißt du was? Ja, ich glaube. Ich glaube, weil ich Jesus selbst gesehen habe, selbst erlebt habe. Ich habe Jesus nicht als physische Gestalt vor mir gesehen, nein. Aber ich habe erlebt, wie Jesus mein Leben verändert. Ich habe erlebt, wie Jesus mir diesen Frieden schenkt, wonach ich jahrelang gesucht habe. Ich habe erlebt, wie er mir in Situationen geholfen hat, wo ich menschlich gesehen wirklich überhaupt keine Sicht mehr hatte, wie es weitergehen soll. Das erlebe ich, seitdem ich Jesus in mein Leben genommen habe. Das erlebe ich, als ich gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Du bist mein Retter und mein Erlöser. Das erlebe ich Tag für Tag. Jeden Tag aufs Neue diese Gnade. Und wir können da gerne auch nach dem Gottesdienst nochmal ins Gespräch kommen. Jesus, er verändert dein Leben. Er verändert unser Leben. Und wisst ihr, irgendwie wundern mich hier die Anwesenden nicht, die das dann von den Hirten gehört haben. Sie wundern mich nicht. Ja, sie staunen oder verwundern sich. Was danach passiert ist mit ihnen, wissen wir nicht. Das wäre jetzt alles Spekulation. Doch sind wir mal ganz ehrlich. Sie haben keine Engelschar vor sich gesehen. Sie haben keinen Engel gehabt, der ihnen dieses Ereignis berichtet. Sie haben normale Menschen vor sich gehabt, die ihnen sagen, ja, ey, wisst ihr was? Der verheißene Messias, auf den wir so lange gewartet haben, er ist da. Und er liegt in einer Futterkrippe. Wer weiß, wie die Hirten überhaupt selber reagiert hätten. Ob sie selber überhaupt losgegangen wären, wenn andere Hirten jetzt zu ihnen hinkommen und dieses Ereignis berichten. Ich denke da jetzt an mich. Als ich das erste Mal gehört habe, dass mein Retter da ist, dass mein Retter wahr ist, dass er gekommen ist für mich, ja, da war ich auch ein bisschen verwundert. Aber bin ich direkt zu Jesus hingelaufen? Bin ich direkt da hingelaufen, um zu gucken, ob das wirklich stimmt? Nein, bin ich nicht. Doch wisst ihr, was ich vielleicht gebraucht hätte? Vielmehr, dass jemand sowas zum Beispiel zu mir sagt. Was ist mit dir, Alex? Worauf wartest du? Auf eine Engelschar? Auf ein weiteres Wunder irgendwie? Die Wahrheit ist doch, dass Jesus gekommen ist. Für dich, er ist bereits da. Die Einladung ist da, ihm zu begegnen. Ich habe wirklich länger gebraucht, bis ich dann dieser Einladung gefolgt bin. Doch keine Engelschar, kein großes Wunder irgendwie, nur das einfache Verstehen, ich brauche einen Retter. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich. Doch wie reagierte Maria? Sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Es ist ihr kein Verwundern, sondern ein Behalten und Verarbeiten im Herzen. Mit Kopf und Herz war sie dabei. Und genau darum geht es auch heute. Es geht nicht darum, die Botschaft nur zu hören, sondern mit Kopf und Herz dabei zu sein. Die Botschaft nicht nur zu hören, sondern sie tief in uns zu verarbeiten und zu verstehen, wie sie unser Leben beeinflusst. Ich möchte mit den Gedanken enden, dass wir so wie die Hirten heute aus dem Gottesdienst gehen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Lass uns Gott für dieses wunderbare Geschenk danken. Lass uns Gott loben und preisen, dass er auf diese Erde kam, dass er diesen Weg frei gemacht hat zum Vater. Was ist das für ein Geschenk? Die Zeit war erfüllt, Gott sandte seinen Sohn, er ist da und er ist nah, näher als wir denken. Egal, was dich gerade beschäftigt, egal, was du vielleicht jetzt auch die letzten Tage durchgemacht hast oder vielleicht jetzt gerade durchmachst, ich möchte dir Mut zusprechen, dein Retter ist nah, näher, als du denkst. Komm zu ihm, er wartet auf dich. Das wissen wir, weil unser Retter wahr ist. Es sind keine Märchen, es sind wirklich tatsächliche Berichte. Unser Retter ist wahr, gekommen für dich, gekommen für mich, gekommen für jeden einzelnen Menschen. Erlebe wie die Hirten diesen einen Retter, deinen Retter. Lass dich von dieser Welle erneut mitreißen. Lass dich mitreißen und lass uns daran denken, dass biblische Zeugen nicht schweigen. Lass uns aus dem Gottesdienst heute gehen. Mit dieser Aussage, dein Retter ist da, dein Retter ist nah und dein Retter ist wahr. Amen.